Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Herzlich willkommen beim Tierärzteverlag Podcast. Mein Name ist Astrid Nagel. Ich darf heute zu dem spannenden Thema Antibiotika-Einsatz in der Veterinärmedizin in der europäischen Perspektive ganz herzlich Herrn Dr. Volker Moser begrüßen. Er ist praktischer Tierarzt, er war lange im Nutztierbereich tätig, derzeit vor allem im Kleintierbereich. Und er ist der Präsident der Europäischen Praktikervereinigung UEVP und vertritt europaweit 170.000 Tierärzte, so Pi mal Daumen, nicht nur aus der EU, sondern auch aus Norwegen. Darf ich vielleicht gleich einmal als Eingangsfrage Ihnen die Frage stellen, Herr Dr. Moser, wie kam es dazu, dass Sie jetzt in der UEVP tätig sind? Was macht Ihnen daran besondere Freude? Wie kann man sich die Tätigkeit vorstellen? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber legen wir mal los.
Also ich habe als Gemischtpraktiker begonnen, bin jetzt in der Kleintierpraxis tätig und habe auch die ein oder andere Verantwortung in der österreichischen Tierärztekammer übernommen. Und hier kommt es dann naturgemäß auch zu internationalen Kontakten. Und ich wurde dann vor einigen Jahren gebeten, mal als Delegierter nach Brüssel zu fahren mit ein paar anderen Kollegen. Und hier ist es im Laufe der Entstehung dieser Netzwerke einfach dazu gekommen, dass man gefragt wird als Zentraleuropäer. Und Österreich ist hier eine anerkannte Drehscheibe, wenn man so möchte, ob ich nicht bereit wäre, auch hier auf europäischer Ebene Verantwortung zu übernehmen. Und nach einigen Funktionen wie Generalsekretär und Vizepräsident hat man mich eben vor ein paar Jahren gefragt, ob ich nicht auch bereit wäre, eine Präsidentschaft zu übernehmen mit einem sehr engagierten und internationalen Team. Und das darf ich jetzt seit Juni letzten Jahres in führender Verantwortung auch tun. Das Interessante oder Reizvolle, wenn ich so sagen darf, ist eigentlich, dass man merkt, wenn man über den österreichischen oder den Tellerrand der eigenen Praxis mal auf Bundesebene und dann weiter auf internationale Ebene schaut, dass eigentlich hier einerseits Problemstellungen verbinden, aber auch vor allem Lösungen, die andere Länder vielleicht schon gefunden haben oder Lösungskonzepte, hier zu sehen, wie man im eigenen Land dann in erster Linie das ist also die Gesundheitsstandards vorantreiben kann, wie man hier der Tiermedizin nützliche Informationen geben kann. Und wenn man dann so eine internationale Verantwortung übernimmt, sieht man auch die Dinge, dass es also nicht auf Nationalstaatenebene alleine beschränkt sein kann, diese Bemühungen, diese Anstrengungen, sondern dass man auch wirklich hier europäische und in anderen Bereichen auch wieder globale Verantwortung auch wirklich dazu nehmen kann, hier spürbare und in unserem heutigen Thema lebensnotwendige Verbesserungen zu erzielen.
Womit wir dann auch schon beim Thema Antibiotika-Einsatz wären. Wir haben ja jetzt in Österreich das neue Tierarzneimittelgesetz, das uns alle durchaus vor Änderungen stellt und uns momentan sehr beschäftigt. Viele Kolleginnen setzen sich derzeit sehr intensiv damit auseinander. Wie kann man denn dieses neue Tierarzneimittelgesetz im Hinblick auf bestehende EU-Leitlinien einordnen? Ist das jetzt ein eher strenges Gesetz? Ist das im Vergleich zu anderen Interpretationen eine eher lockere Umsetzung, wenn man das jetzt aus der Perspektive der anderen europäischen Länder anschaut?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und sie ist brandaktuell. Grundsätzlich darf man hier, wenn man den Überblick der unterschiedlichen Rechtsvorschriften nimmt, darf man wirklich sagen, es ist hier ein sehr zukunftsweisendes und positiv zu bewertendes Gesetz einmal aus der Taufe gehoben worden, das seit Anfang dieses Jahres für uns alle hier gilt und uns natürlich vor Herausforderungen stellt. Auch hier ist es unterschiedlich zu sehen. Die Nutztierpraktiker oder die Praktiker, die also mit lebensmittelliefernden Tieren sich schon seit Jahren beschäftigt haben, sind mit Vorschriften ähnlicher Art schon lange konfrontiert und mit Dokumentationspflichten schon auch sehr lange vertraut, haben hier Hilfestellungen entwickelt, technische Tools, Praxismanagementprogramme und sind hier erfahrener als Pferde- und Kleintierpraktiker. Es ist der richtige Schritt in eine richtige Richtung. Wenn wir diese Antibiotikaresistenzproblematik, die ja zu Recht als schleichende Pandemie bezeichnet wird, man muss sich hier vielleicht eine Zahl vor Augen halten, wenn man die Prognosen der WHO und ähnliche Institute nimmt, befürchtet man eine Zunahme der jährlichen Todesfälle aufgrund von Antibiotikaresistenzen bis 2050 von in etwa bis zu 400.000 Menschen werden hier also befürchtet, dass sie mit einer Antibiotikaresistenz oder einer Infektionserkrankung dann zu Tode kommen. Das allein ist schon große Motivation, hier mal ausreichend restriktive Vorschriften zu erlassen und auf nationaler Ebene dann auch für die Realität auch lebbare, aber auch eben sichere Vorschriften zu verfassen. Es ist eine große Herausforderung, das umzusetzen, keine Frage. Hier ist man als gelernte Mediziner, Pferdemediziner wahrscheinlich in den letzten Jahren, ja, obwohl das Bewusstsein geschaffen wurde, aber auch einfach noch nicht so gefordert worden, wie es jetzt in Zukunft sein wird und auch noch weiter verschärft werden wird.
Wie gehen andere EU-Länder damit um? Gibt es vergleichbare Gesetze oder vergleichbare Entwicklungen?
Wir halten uns im deutschsprachigen Raum immer an diese Dachtreffen sozusagen oder wir orientieren uns an der Schweiz und an Deutschland. Hier muss man sagen, zeigt sich dann schon auch manchmal die Problematik, dass manche Nationalstaaten in der Umsetzung europäischer Richtlinien, ich möchte es nicht sagen übertreiben, aber sehr gut meinen und vielleicht hier Vorzugsschüler sein. Darüber beklagen sich Kollegen in Deutschland zum Beispiel, dass hier die Vorschriften fast nicht mehr lebbar sind und sie in ihrer täglichen Praxis im Behandeln und Beraten und Betreuen von Betrieben mit einem Fuß sich im Kriminal sehen. Hier hat man in Österreich, denke ich, schon mit Augenmaß gehandelt, auch wenn sich die Tierärzteschaft immer wünscht, in dem Prozess der Gesetzwerdung mehr eingebunden zu sein. Das ist auch natürlich. Aber es soll ja keine Anlassgesetzgebung geben oder in der Art. Aber grundsätzlich, glaube ich, dürfen wir mit dem Gesetz, das ja auch noch mit Novellen und Verordnungen sicher ein dynamisches Papier wird, sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. In anderen Ländern, und hier gibt es immer, möchte ich sagen, ein Nord-Süd- und Ost- oder West-Ost-Gefälle, aber man sieht schon hier, dass die Mentalität, manche Dinge in den Griff zu kriegen, unterschiedliche Prioritäten, unterschiedliche Geschwindigkeiten hat. Sehr progressiv und sehr weit entwickelt ist der Norden Europas und auch der Westen. Aber es ist das Bewusstsein der Notwendigkeit in allen Köpfen angekommen und es geht halt jetzt darum, diese Dinge auch auszurollen, lebbar zu machen und auch in der Praxis umzusetzen.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen persönlich in der Praxis damit geht. Ich weiß schon aus Gesprächen mit KollegInnen, dass wir doch alle jetzt in den Antibiogrammen immer wieder mit sehr resistenten Keimen konfrontiert sind. Und ich denke, dass auch im Bekanntenkreis vielleicht mehr Menschen schon damit konfrontiert worden sind, dass es auch tatsächlich Komplikationen durch Spitalskeime gegeben hat. Also das Bewusstsein ist wohl auch langsam in der Bevölkerung da, dass es Änderungen geben muss. Wie sehen Sie in der täglichen Arbeit jetzt diese Änderungen? Sie sind auch in der Kleintierpraxis tätig. Wie gehen Sie mit der Umsetzung um?
Also ich gebe Ihnen vollkommen recht. Es ist also jetzt auch in der Öffentlichkeit aufgrund der Aufklärungsarbeit auch der Medien auch so weit gekommen, dass es ins Bewusstsein gerückt ist, dass Antibiotika hilfreich sind, lebensnotwendig sind, aber nicht in jeder Situation angebracht und vielleicht auch oft leichtfertig eingesetzt wurden in der Vergangenheit. Die Tiermedizin, und das darf man wirklich mit einer Portion an Selbstbewusstsein sagen, hat hier ihre Hausaufgaben gemacht. Sie wurde immer als Hauptverantwortlicher für Resistenzen medial, ich möchte fast sagen, geprügelt, was nur zu einem Teil stimmt, wie sich es jetzt zeigt. In der Überwachung, in der Bereitschaft der Dokumentation sind wir der Humanmedizin mittlerweile voraus. Diese Hausaufgaben stehen dort noch an. Die Resistenzlagen, wie Sie es eingehend gesagt haben, wir sehen das natürlich auch, seitdem wir aus der Nutztierpraxis kommend gewöhnt sind, sehr viele Antibiogramme in unsere diagnostischen Verfahren zu implementieren, bekommt man schon großen Respekt vor also bakteriellen Infektionserkrankungen. Und wie Sie auch richtig gesagt haben, jeder kennt eigentlich irgendjemanden, vielleicht nicht unmittelbar in der Familie, aber im Bekanntenkreis, wo er schon in Kontakt kam mit Problemkeimen, mit Spitalskeimen, mit Resistenzen. Das ist, glaube ich, ein Lernprozess, den wir gerade durchlaufen, speziell in der Companion Animal, also in der Kleintierpraxis. Aber wir dürfen uns hier auch wirklich an die Organisationen wenden, die bereits Hilfestellungen hier auch leisten im täglichen Umgang mit Anwendungsempfehlungen oder Guidelines.
Können wir da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, welche Organisationen da zum Beispiel in Österreich jetzt sich beteiligen oder Hilfestellung bieten, was es da für Initiativen auch gibt?
Gerne. Das ist natürlich auch etwas praktisch Verwertbares. Eines unserer Mitglieder der UEVP ist zum Beispiel die FEKAVA, die man kennt, die auch die Österreich-Völkin-Verbindung ist. Und diese europäische Kleintiermedizinerorganisation, die ein wichtiges Mitglied ist bei uns und auch mit einem fachlichen Input eben hier zur Seite steht, die haben sogenannte Factsheets mit Guidelines. Ich entschuldige mich für diese englischen Ausdrücke hier gleich, aber um die kommt man nicht herum. Aber Leitlinien entwickelt, die sind im freien Bereich verfügbar, die sind ganz niederschwellig zu erreichen. Hier gibt's praktisch umsetzbare Leitlinien, Übersichten, wie ich im täglichen Leben wann ist bei einer Durchfallerkrankung ein Antibiotikum einzusetzen, wann ist bei einer Hauterkrankung ein Antibiotikum einzusetzen. Welches Antibiotikum wird hier der Vorzug gegeben und mit welchen soll ich wirklich, welche behalte ich mir als Reserveantibiotikum noch zurück? Hier gibt es also sehr hilfreiche Leitlinien.
Auch die AmtstierärztInnen in Österreich wollen da mithelfen. Da haben wir im Vorfeld kurz gesprochen. Vielleicht können wir darauf noch eingehen.
Sehr gerne. Es gibt also auch hier, da hat also unsere Dachorganisation mit unserer Mitwirkung hat hier eine Initiative sozusagen mit einem Projekt für sich gewinnen können. Und hier geht es um die Schulung von Landwirten und Tierärzten in gleichem Maße. Also ein Antibiotika-Resistenz-Praxistraining, das darauf abzielt, alle Beteiligten, die als Stakeholder bezeichnet werden, die mit Nutztieren, die der Lebensmittelerzeugung dienen, die hier trainiert werden. Hier geht es also darum, die neuesten Rechtsrahmen zu erklären, die Pflichten zu vermitteln und den verantwortungsvollen Einsatz von antimikrobiellen Substanzen hierfür zu sensibilisieren. Das sind praktische Schulungen, die über 2 Tage gehen. Sie wurden letzte Woche gestartet in Malta und werden bis, ich glaube, 28 in jedem europäischen Land durchgeführt werden.
Also das heißt, es ist sozusagen eine nicht nur österreichische Initiative, sondern das läuft europaweit und betrifft Landwirte und TierärztInnen in Europa.
Vollkommen richtig. Das ist eine europäische Initiative, die national ausgerollt wird, wo unsere Organisationen hier federführend mit dem Training oder in das Training involviert sind. Von Tierärzten für Tierärzte. Die Amtstierärzte hier in Österreich sind auch schon in Vorbereitung. Ich bin hier in Kontakt mit den Organisatoren und hier gibt es schon konkrete Umsetzungspläne, wann das bei uns und wie das bei uns umgesetzt wird. Aber das wird sicher rechtzeitig bekannt gegeben.
In welchem Zeitrahmen wird das ungefähr sein, wenn Sie jetzt sagen, bis 2028? Ist ja noch ein bisschen lang.
Das ist noch ein bisschen lang. In Planung ist, dass im zweiten Halbjahr 2024 und im ersten Halbjahr 2025 hier in Österreich die Trainings abgehalten werden können. Und da gibt es auch nationale Trainer, wenn man so möchte, oder ausgebildete Tierärzte, die dann auch die nationalen Aspekte einbringen können.
Ah, okay. Also das ist sozusagen, die österreichischen AmtstierärztInnen werden da die Trainings dann
Werden
übernehmen
das
und
federführend
durchführen.
organisieren und hier die Trainings machen.
Okay. Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Dokumentationssysteme und auch unterschiedliche Regelungen zur Medikamentenabgabe in verschiedenen EU-Ländern. Vielleicht können wir noch ein bisschen darauf eingehen, wie das die anderen Länder so im Vergleich zu Österreich regeln. Haben Sie da Einblicke, wie das so in anderen Ländern läuft? Weil wir ja immer sagen, die Dokumentation ist doch sehr ausführlich, auch in Österreich, wie das woanders gemacht wird.
Stimmt. Also wir werden ein bisschen in der Bürokratie sicher führend, wenn man das so sagen möchte. Aber es gibt Länder, bei denen es noch deutlich umständlicher oder schwieriger ist. Ich darf da vielleicht noch einen Seitenaspekt hineinbringen. Sie haben angesprochen, dass die Medikamentenabgabe oder Anwendung sehr unterschiedlich geregelt ist. Wir hier in Österreich haben also die Möglichkeit, eine Hausapotheke zu führen. In anderen Ländern wie zum Beispiel in Dänemark oder in Italien ist das nicht der Fall. Die dürfen also lediglich die notwendigsten Mengen oder kleine Mengen haben, um eine Behandlung durchführen zu können. Und haben dann, Italien hat ein sehr gutes Beispiel für eine elektronische Verschreibung, hier ein System aufgezogen, wo Tierärzte dann Rezepte, Verschreibungen anfertigen und die elektronisch an die Apotheken weitergeben, wo sich dann der Tierbesitzer mit den notwendigen Medikamenten versorgen kann. Es gab lang diesen Generalverdacht oder diesen Vorwurf, dass das Führen einer Hausapotheke durch einen Tierarzt auch aufgrund wirtschaftlicher Interessen zu einer Mehrverschreibung von Medikamenten, in dem Fall Antibiotikern, führen könnte. Das hört man immer noch und immer wieder, aber es hat sich gezeigt an den verwendeten Zahlen, dass das zum Glück nicht der Fall ist. Man kann immer noch besser werden darin, aber ich glaube, das Bewusstsein und die Schulung und auch die entsprechende Dokumentation hat in der Vergangenheit und wird in der Zukunft noch intensiver dazu führen, dass man hier nicht aus wirtschaftlichem Interesse Antibiotika anwendet oder verkauft, sondern tatsächlich nur aufgrund medizinischer Notwendigkeit.
Denken Sie, dass eine elektronische Verschreibung auch bei uns in Österreich ein Thema sein könnte, dass das für die Kolleginnen durchaus interessant sein könnte?
Ich glaube, dass wir mit der Möglichkeit, eine tierärztliche Hausapotheke zu führen, unter all den Auflagen, die ja sich auch weiterentwickeln, denke ich, ist schon die bessere Lösung in der Versorgung unserer Patienten. Wenn ich hier Beschwerden oder Klagen aus anderen europäischen Ländern, auch aus dem Norden, aus den baltischen Staaten zum Beispiel höre, wo die nationale Umsetzung einer europäischen Regulierung oder einer Richtlinie dann hier dazu führt, dass man zum Beispiel jetzt in der Kleinpraxis gesprochen, einem Hund, der ein Antibiotikum benötigt, auf 3 A4 Seiten schriftlich die wichtigsten Nebenwirkungen dieses Medikaments nachweisen oder nachweislich dokumentieren muss, das dann an die Apotheke schickt oder dem die Halter in die Hand drückt oder ihn an die Apotheke schickt. Die Apotheke muss das dann erst besorgen. Also da gibt es ja vielleicht administrativ gut gemeinte, aber absolut nicht lebbare Vorschriften. Diesen Fall konnten wir zum Beispiel aufgrund einer europäischen Empfehlung und dann einfach unseres Kommentars oder in einem Gespräch konnte man da hier auch auf behördlicher Seite doch erklären, dass es auch leichter gehen muss oder schneller gehen muss. Dass es hier natürlich um Dokumentation und Verantwortung geht, aber in erster Linie helfen wir noch immer oder behandeln wir immer noch Tiere in Situationen, wo sie Hilfe brauchen. Und das ist also unser wichtigster Fokus. Und das müssen wir auch immer wiederholt und selbstbewusst kundtun.
Das heißt, Sie können als UEVP hier durchaus Einfluss ausüben, auch national, dass man sozusagen gerade in solchen komplizierten Fällen auch was dazu sagt und es wird dann auch gehört.
Zum Glück ja. Und da ist zum Beispiel auch allein der Umstand, dass wir heute noch die Antibiotika, die wir gewöhnt sind, in unserer täglichen Praxis zur Verwendung haben, ist auch nur aufgrund eines Schulterschlusses der europäischen Organisationen. Und da darf ich wirklich sagen, hat die OEVP mit und durch die FVE, diese Europäische Gesamttierärztevereinigung, hat hier einfach ganz intensiv alle Netzwerke genützt und mit Informationen versorgt und mit dem Warnen vor der, ja, darum geht es ja auch immer bei dieser, wenn man so möchte, Lobbyingarbeit. Hier geht es in erster Linie darum, dass man die Folgen politischer Entscheidungen aufzeichnen kann, dass man hier sagen oder warnen kann oder dass man hier rechtzeitig noch Einfluss nehmen kann. Und das gelingt aufgrund der gut gepflegten oder intensiv gepflegten Netzwerke und einer guten Argumentation. Es ist sehr kommunikationsintensiv, aber es gelingt zum Glück sehr oft hier auch gehört zu werden und positiven Einfluss zu nehmen.
Und um nochmal darauf zurückzukommen, weil Sie gesagt haben, die Antibiotika, die wir gewöhnt sind, dass die noch erlaubt sind, wie kann man sich das vorstellen, dass wir das noch ein bisschen klarer herausarbeiten?
Ich glaube, 2 Jahren war das her, gab es ja Bemühungen, uns hier massiv zu beschränken in der Verfügbarkeit unserer Medikamente oder Antibiotika in erster Linie. Und auch hier gab es doch große Enttäuschungen, auch in den Absprachen mit der Humanmedizin davor. Aber es ist dann gelungen, dass wir zeigen konnten, dass Tierärzte erstmal wissen, worum es bei einer antibiotischen Behandlung geht, dass es unterschiedliche Klassen gibt, welche Klassen wir auch brauchen. Wir wissen aber auch natürlich um die Dringlichkeit oder Notwendigkeit der Humanmedizin, Reserveantibiotika zu haben. Und da hat man dann über eine Klassifizierung hier die Antibiotika so weit dargestellt und sagt, die können wir unbedenklich verwenden, der andere nur nach Antibiogramm und eine bestimmte Menge natürlich dann überhaupt nicht. Das ist sinnvoll und gut. Auch das wird wahrscheinlich immer wieder in Diskussion sein und wird besprochen werden müssen oder angepasst werden müssen. Wir brauchen in der Humanmedizin ganz dringend auch neue Antibiotika und auch alternative Methoden, die hier auch in die Tiermedizin Einzug halten, wie zum Beispiel Bakteriophagen, die noch viel zu wenig eingesetzt werden, das Potenzial hier noch nicht ausgeschöpft wurde. Ich hatte, um ein Beispiel zu geben, einen Kollegen in Polen besucht, ein sehr großer privater Praktiker mit fast an die 100 angestellten Tierärzten, mit ganz vielen Nutztierbetrieben und konnte hier mit einem Abteilungsleiter sprechen, der für die Entwicklung von Konzepten verantwortlich ist, um Geflügelbetriebe antibiotikafrei zu betreuen als Tierarzt, also mit essentiellen Ölen oder mit Kräutern. Und das gelingt über weite Strecken schon. Also hier gibt es auch wirklich zukunftsweisende Konzepte, die aus der Praxis heraus von Tierärzten entwickelt werden.
Also Sie sehen schon Raum, dass man ohne Antibiotika oder mit anderen Methoden hier grundsätzlich arbeitet, damit man eben Antibiotika auch nicht mehr prophylaktisch einsetzen müsste.
Also die Notwendigkeit, sich hier mit Alternativen zu beschäftigen, trägt Früchte. Und ich glaube, dass hier die Tiermedizin weiter ist als die Humanmedizin, notgedrungen, und vielleicht auch hier gute Impulse geben kann. Wenn man hier zum Beispiel, das ist ein wenig beachtetes Feld für Tierärzte, aber auch hier sind Tierärzte tätig in der Insektenproduktion oder in der Produktion von Insektenprotein. Hier zum Beispiel gibt es in UK Bestrebungen, sogenannte aktivierte Larven in die Fütterung einzubauen, die dann in der Lage sind, den Druck von Campylobacter jejuni zum Beispiel deutlich zu senken. Ich glaube, dass man hier in den nächsten Jahren noch einige positive Überraschungen erleben wird.
Ihr Wort in Gottes Ohr. Wenn wir jetzt noch kurz auf die Arbeit in Brüssel eingehen, weil die Frage an mich herangetragen wurde, auch von KollegInnen, was eigentlich derzeit weiter in Entwicklung ist, welche neuen Leitlinien in Planung sind, was da auf uns zukommt.
Ja, also wie gesagt, brandaktuell ist das jetzt gerade, dass dieses Ausrollen der Trainings, das ist ein großes Projekt, das uns lang beschäftigen wird. Und im Vorfeld jetzt vom Regulator, heuer wird es so sein, dass es also im Zeichen der europäischen Wahl für uns die Herausforderung sein wird, nach der Wahl wieder die verantwortlichen politischen Entscheidungsträger zu identifizieren und mit ihnen ähnlich gute Netzwerke aufzubauen. Es wird jedoch erwartet, dass sich einiges ändern wird bei dieser Wahl. Und wir hoffen, dass auch hier diese erreichten Fortschritte in der Medikamentengebarung, dass die fortgesetzt werden können. Was wir sehen, ist, dass nach den Antibiotika, die sozusagen jetzt auf Schiene gebracht wurden, die immer wieder kritisch hinterfragt werden, und wo es also hier einfach weitergeht, werden wahrscheinlich andere Dinge mit hineinkommen. Und hier sind an vorderster Stelle die Antiparasitika zu sehen. Vielleicht noch zu den Antibiotikern, weil hier werden die Dokumentations- und Anwendungspflichten und Meldepflichten auch heruntergebrochen auf Österreich für Pferde und auch dann für unsere Kleintiere, die werden sicher noch stärker werden. Also sozusagen die Dokumentation und die Meldung von angewendeten und abgegebenen Medikamenten, also mit Antibiotika in dem Sinn, das wird zunehmen. Und darüber hinausgehend, wie gesagt, der Umgang mit Antiparasitikern, die auch beginnend in manchen Ländern schon sehr, sehr kritisch gesehen werden. Und das Ganze endet natürlich oder findet seinen Niederschlag in dem viel strapazierten One-Health-Konzept, wo wir ja als Tierärzte, und das darf ich nach vielen Gesprächsrunden mit unterschiedlichen Stakeholdern, wie man das so schön nennt, also sprich also aus der Landwirtschaft und aus der Pharma und aus der Humanmedizin mit Gesprächen, darf man wirklich mit Selbstbewusstsein sagen, die Tierärzte sind hier unglaublich breit aufgestellt und gebildet und wissen einfach um die Zusammenhänge. Das ist etwas, was wir nützen müssen und was wir auch in unserem täglichen Leben ohne weiteres hervorheben dürfen, dass wir den Zusammenhang zwischen Tiergesundheit, menschlicher Gesundheit, gesunden Lebensmitteln, einerseits tierischer Herkunft, aber auch pflanzlicher Herkunft, dass es auch hier, und da möchte ich ansprechen, die Antibiotika-Anwendung im Pflanzenschutz oder in der Landwirtschaft, das wird kaum angesprochen. Und natürlich auch die Gesundheit der Umwelt, die damit einfließt in dieses One Health-Konzept. Das sind also Dinge, wo sich die Ärzte auskennen und auch sich leichter vertiefen können als andere Berufsgruppen.
Das heißt, Sie sehen uns schon als Personen, die auch hier vermitteln können und erklärend wirken können, warum das alles notwendig ist und
Ich denke, dass wir hier eine Schlüsselrolle spielen können. Einerseits natürlich aufgrund unserer Tätigkeit im Nutztierbereich ohnehin, im täglichen Gespräch mit den Landwirten, aber auch, und da ist vielleicht noch mehr Potenzial, auch in der Kleinbetriebspraxis im Kontakt mit den Tierhaltern, mit der Bevölkerung. Hier ist es, glaube ich, schon unsere Aufgabe zu erklären, Dinge zurechtzurücken, denn man sieht schon aufgrund der Informationsvielfalt, die zur Verfügung steht, um dieses bekannte Wort der Suchmaschine zu vermeiden. Es ist einfach eine unglaubliche Verwirrung, ist hier zu spüren. Und man soll sich die Zeit nehmen, glaube ich, und kann hier eine gute Gesprächsbasis finden und hier die Kompetenzen der Tierärzteschaft einfach im täglichen Gespräch unter Beweis stellen. Das können wir.
wenn wir uns jetzt auch für die tägliche Arbeit eine Botschaft von all dem mitnehmen, dann fällt oft dieses Stichwort Prudent Use, also dass man sich selber auch ein bisschen an die Nase nimmt und die eigenen sozusagen gewohnten Antibiotikagaben ein bisschen hinterfragt. Haben Sie da noch ein paar Tipps für die Praxis?
Oh ja, also habe ich auch noch bei Kollegen gelernt und ich bin jetzt noch nicht steinalt, ich mache das zwar schon eine Zeit lang, aber wo man dann ohne weiteres auch in der Kleinmedizin, auch in Kliniken, in renommierten Kliniken dann einfach das Antibiotikafläschchen geöffnet hat und dann irgendwas von dieser weißmilchigen Flüssigkeit einfach in den Bauch gekippt hat und dann den Bauch erst zugenäht hat. Und davon ist man weit entfernt. Meine Botschaft ist eigentlich, nützen Sie die Möglichkeiten, die diese Guidelines, diese Leitlinien einmal sich zur Hand zu nehmen in einer ruhigen Minute, um zu reflektieren, wie ich denn das in meine eigenen Abläufe gut integrieren kann. Wir wissen alle, dass man dann oft zeitlich gedrängt in der Praxis ist und dann doch ganz gern in Gewohnheiten verfällt und zur Sicherheit doch auch noch vielleicht ein Antibiotikum gibt, das gar nicht notwendig gewesen wäre. Und hier gilt es aber auch aufgrund dieser Empfehlungen in den Leitlinien hier auch Vertrauen zu fassen in diese neuen Prozeduren. Also sich hier nicht nur auf die eigene Erfahrung zu verlassen, sondern wirklich zu sehen, das funktioniert. Da haben sich Menschen Gedanken gemacht, die auch einen guten Blick und Erfahrung haben und ein erstaunliches Wissen haben und uns da zur Verfügung stellen. Es ist leicht verfügbar. Und um einen alten Lehrer von mir zu zitieren, es ist erstaunlich, was trotz dir alles wieder gut wird.
Okay, das ist nämlich, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie das auch ansprechen, dass man durchaus diesen Leitlinien vertraut, weil ich finde, es ist schon, man hat ja die eigenen Erfahrungen, was funktioniert und was nicht. Und die meisten KollegInnen haben dann so eine Lieblingstherapie für eine bestimmte Krankheit. Und das zu hinterfragen, ich nehme mich selber nicht raus, das kostet schon so ein bisschen Grundvertrauen, dass man sagt, okay, das machen wir jetzt mal
Genau,
anders und
genau,
probieren wir es.
genau, ja. Da
Ja.
stimme ich Ihnen vollkommen zu. Geht mir nicht anders. Und es ist ja auch nicht jede Situation in unserem täglichen Leben dazu geeignet, hier ausführliche Diagnostik zu betreiben. Wir haben Tierbesitzer, die oft ungeduldig oder sehr fordernd sind und eine schnelle Hilfe, diese schnelle, bekannte, schnelle Spritze, die alles gut macht. Es ist kommunikationsintensiv, es erfordert auch Mut, die eigenen und erlernten Prozesse abzuändern. Das ist das. Ich kenne es von mir, ich nehme mich da nicht aus, ich habe auch hier noch viel zu lernen. Und das hat sich geändert. Es ist sehr viel Information draußen. Die Schwierigkeit besteht darin, verlässliche Informationen zu finden und dann auch den Mut zu finden, sich an diese Richtlinien auch die umzusetzen. Und das ist auch eine der großen Aufgaben, die wir als UEVB haben.
Das ist jetzt ein ganz gutes Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit bedanken und für dieses sehr spannende Gespräch.
Sehr gern. Ich hoffe, es war dienlich und nützt uns allen und war auch ein bisschen ermutigend und also, dass wir nicht in der Bürokratie untergehen. Wir haben schon dann noch einen anderen Fokus auf unseren Patienten.
Dankeschön.
Ich danke recht herzlich.
Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.